Campus Report. Der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Opening the Black Box of Science. Mit Stefan Fuchs.
Die sogenannte generative künstliche Intelligenz, das heißt ChatGPT, Perplexity, Copilot und wie die Tools alle heißen, sind dabei, unsere Arbeitswelt gründlich auf den Kopf zu stellen. Vertragstexte oder Mails schreiben, Finanzdaten visualisieren und analysieren, Software entwerfen und Datenbanken durchsuchen. Immer mehr Routineaufgaben werden in Zukunft von KI-Tools übernommen. Aber der Fortschritt an Produktivität ist kein Selbstläufer. Menschen müssen lernen, mit der künstlichen Intelligenz umzugehen. Sie müssen alte Workflows aufgeben und Ängste vor einem Arbeitsplatzverlust überwinden. Überzogene Erwartungen der Arbeitgeber könnten das computergestützte Arbeiten sogar zu einem zusätzlichen Stressfaktor machen. Damit der Einsatz der KI im Arbeitsalltag tatsächlich entlasten und die Produktivität erhöhen kann, wurde das Forschungsprojekt Mensch-KI in Kooperation mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales ins Leben gerufen. Am Karlsruher Institut für Technologie erforscht man die Voraussetzungen für ein ebenso freundliches wie produktives Miteinander von Mensch und mehr oder weniger intelligenter Maschine.
Man muss nach wie vor acknowledgen, dass die Arbeit immer noch Arbeit ist und dass auch Arbeitgeber entsprechend eine Erwartungshaltung haben, dass die Arbeit vielleicht besser wird, aber jetzt nicht unbedingt so unglaublich viel mehr werden kann.
Natürlich möchte man, dass die Mitarbeiter so weit wie möglich stressfreien Arbeitsalltag haben. Das hat natürlich aber auch wieder Auswirkungen dann auf die Produktivität.
Die wichtigste Botschaft ist, dass man nicht vergessen darf, dass Mensch und Maschine zusammenarbeiten müssen und nicht voneinander getrennt werden dürfen. Ich glaube, erst dann führt es zu einem wirklichen Produktivitäts-, aber auch Wohlbefindensgewinn, wenn man immer beide zusammen denkt.
Doktorand Timo Schulz und Dr. Julia Seitz gehören zum Mensch-KI-Forschungsteam am Institut für Wirtschaftsinformatik des Karlsruher Instituts für Technologie. Im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums und in Zusammenarbeit mit Energie Baden-Württemberg, dem Versicherer Allianz und dem Dienstleister Heidelberger Services werden die Bedingungen erforscht, wie das Rollout der generativen KI in der Arbeitswelt sowohl Produktivität als auch Wohlbefinden steigern kann. Eines ist sicher, ohne Lernprozesse im Umgehen mit den neuen KI-Tools wird es nicht gehen und sei es nur das Schreiben geeigneter Prompts. Dr. Julia Seitz.
Beispielsweise in der klassischen Schulung, in Weiterbildungsangeboten. Aber was eben auch immer mehr erforscht wird und was, glaube ich, eine sehr starke Fähigkeit von generativer KI auch sein kann, ist eben eher dieses situative Lernen. Also, dass man wirklich in der Interaktion selbst, in einem Beispiel selbst, Unterstützung bekommt und dadurch sozusagen Learning by Doing und gewissen Informationen zusätzlich während der Nutzung eben immer besser werden kann. Und das ist eben auch das, was mit dem personalisierten Lernen an der Stelle auch gemeint ist, dass man wirklich in der Situation eine Unterstützung bekommen kann, vielleicht erklärt bekommt, warum das System jetzt irgendwas anders gemacht hat, warum der Prompt vielleicht nicht funktioniert hat, warum man den Prompt vielleicht anders formulieren könnte, warum genau diese Daten jetzt angezeigt worden sind, eben immer im Hinterkopf, dass man dadurch dann besser verstehen kann, was das Modell tut und somit dann auch besser auf das Modell eingehen kann.
Eine Möglichkeit der wissenschaftlichen Begleitung solcher Lernprozesse am Arbeitsplatz sind die sogenannten Observationsstudien.
Wie nutzt man aktuell das System, um dann auch besser zu verstehen, was müssen wir vielleicht anpassen? Diese Observationsmethode, das ist sehr ähnlich wie Jobshadowing, das man auch aus dem beruflichen Kontext vielleicht kennt, nutzen, um dann, wenn man zum Beispiel eine Verbesserung im System gemacht hat, irgendwas angepasst hat, zu verstehen, ob sich diese Sache dann besser auswirkt. Ganz klassisch würden wir da wissenschaftlich dann so vorgehen, dass man beispielsweise einfach zwei unterschiedliche Gruppen hätte. Die eine Gruppe bekommt ein verbessertes anderes System und die eine Gruppe bekommt das alte System beispielsweise, also ein klassisches AB-Testing, um zu sehen, was sind da wirklich die Unterschiede. Und dann würde man das Leuten auch wieder zur Verfügung stellen. Man würde mit den Personen dann einfach nach ein paar Interaktionen sprechen, sie dazu befragen, wie sie das Ganze dann wahrnehmen. Das kann man quantitativ machen, also durch Umfragebögen beispielsweise oder auch durch Logdaten. Aber man kann das auch qualitativ beispielsweise in Interviews machen, wo man wirklich dann auch nochmal ein tieferes Verständnis in die Probleme und Gedankengänge auch bekommen kann. Das kann man sowohl im Labor als auch im Feld machen. Im Feld würde da einfach bedeuten, dass man ein System, das aktuell im Unternehmen genutzt wird, geringfügig adaptiert, das den Personen wirklich im Feld, im täglichen Arbeitsleben oder auch in einer abgeschotteten Aufgabe, das war dann eher ein Framed Field Experiment sozusagen, zur Verfügung stellt und dann schaut, wie geht die Person damit um, wirklich in ihrem Berufskontext. Man kann das aber auch eben im Labor machen. Hier in Karlsruhe wäre das KT2 Lab beispielsweise, wo man solche Studien durchführen kann. Und im Projekt ist die Idee, dass wir beides kombinieren, einfach weil wir zum einen eben die Industriepartner an Bord haben, die sehr, sehr motiviert sind, das auch besser zu verstehen, die auch unabhängig von uns eigentlich schon viel verstehen wollen, wie die Systeme genutzt werden, wie sie die verbessern können und jetzt einfach durch uns da noch ein bisschen wissenschaftliche Begleitung dieser Methoden, die sie einsetzen, einfach haben. Zum anderen möchten wir dann eben diese Situation möglichst detailgetreu im Labor nachstellen, um nochmal wirklich besser zu verstehen, was passiert da wirklich. Weil natürlich ist in einer Laborumgebung das ein bisschen leichter, alles zu kontrollieren, was es für externe Einflüsse gibt. Aber man hat natürlich auch nicht die realen Nutzer und die realen Nutzerinteraktion. Und ich denke, die Kombination gibt da ein gutes Bild.
Aber auch die Maschine muss in einem gewissen Sinne lernfähig sein. Die sogenannte Mensch-Maschine-Schnittstelle muss an menschliche Bedürfnisse angepasst werden. Denn wie jede Technologie ist auch die generative KI ein soziotechnisches System.
Dieses Zusammenwirken aus dem Menschen und der Technik, also dass eben sowohl den Menschen als auch die Technik gibt, die sinnvoll und zielführend da zusammenarbeiten müssten im Optimalzustand. Und was wir uns da eben anschauen möchten, ist, wie können wir das gestalten in einem Weg, dass die Menschen die Tools sinnvoll nutzen können. Sinnvoll bedeutet in dem Fall, dass die Zielvariablen erreicht werden. Das sind bei uns dann eben Produktivität und Wohlbefinden, die natürlich auch noch sehr breit sind. Also es geht eben nicht nur darum, dass sie effizienter werden, dass sie bessere Arbeit machen, also effektiver sind, sondern es geht vor allem auch darum, dass sie weiterhin einen Job haben, der ihnen Spaß macht, mit dem sie zufrieden sind, also auch diese ganzen anderen Faktoren erfüllt sind, dass vielleicht auch der Stress am Arbeitsplatz, den manche Personen haben, dadurch reduziert werden kann. Und was man sich dann eben anschaut, ist zum einen die User Experience, also wie gut ist die grundsätzliche Interaktion mit dem System, verstehe ich, was das System tut, sind Prinzipien, die wir in der Gestaltung von so Nutzeroberflächen kennen, alle erfüllt. Aber das sind meistens eigentlich nur die Vorbedingungen, um dann eben eine Zusammenarbeit aus dem System und den Menschen zu ermöglichen, dass diese Zielvariablen eben erfüllen kann.
Eine weitere Voraussetzung für die Akzeptanz der generativen KI am Arbeitsplatz ist eine gelungene Integration in bestehende Arbeitsabläufe und Programmstrukturen.
Das System bringt dann am meisten, wenn es integriert ist. Also wenn ich nicht zwischen 10 verschiedenen Anwendungen wechseln muss und super viele Medienbrüche da dazwischen habe, sondern wirklich dieses System auch auf die Daten zugreifen kann. Weil nur so ist natürlich beispielsweise diese Möglichkeit gegeben, dass es mir auch sagen kann, wo finde ich die Daten in der Datenbank oder was bedeutet diese Variable in meiner Datenbank beispielsweise? Warum hat sich jetzt hier eine Kostenstelle geändert? Wie lautet die neue Kostenstelle? Das sind natürlich Informationen, die dieses Modell haben muss. Das haben, glaube ich, viele Unternehmen auch schon erkannt und nutzen daher auch sehr oft einfach lokale Modelle oder haben Verträge, dass auf gewisse Daten eben zugegriffen werden kann. Und solche Modelle sind auch bei unseren Industriepartnern beispielsweise vorhanden, die natürlich wahrscheinlich nicht auf alles zugreifen können, aber auf gewisse Aspekte von Datenbanken und dann auch in existierende Systeme und Anwendungen eingebaut werden können und auch immer mehr eingebaut werden.
Ein Risiko bei der Nutzung von generativer KI ist das Phänomen der sogenannten Over-Reliance. Das heißt, dass die Menschen der Maschine blind vertrauen und dass sie eigene Kompetenzen verlieren. Auch das ist Gegenstand des Mensch-KI-Forschungsprojekts. Teammitglied Timo Schulz.
Das geht auch wieder Hand in Hand mit dem Punkt, dass man die generative KI nicht so sehr als eigenständiges Tool sehen darf, sondern eher als Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Das heißt, die Kompetenz muss auch immer beim Menschen bleiben. Der Mitarbeitende muss verstehen, was er macht und dann natürlich auch immer bewerten können, was die Maschine jetzt zurückgegeben hat. Klar, da sind oftmals Biases drin. Das lässt sich bisher zumindest noch nicht wegdenken. Ich glaube einfach, Sensibilisierung ist wichtig. Aber eben auch, dass der Mensch weiterhin im Mittelpunkt bleibt und eben das Konzept der Human in the Loop, dass wir nicht Aufgaben immer komplett an eine KI abschieben, sondern eben viel mehr in zusammenspielenden Systemen denken und nicht in einzelnen Silos.
Dass das Wohlbefinden am Arbeitsplatz nicht gestört, im optimalen Fall verbessert wird, ist für Julia Seitz ein zentrales Ziel des Projekts. Nur so lasse sich die Produktivität durch KI wirklich nachhaltig steigern.
Unsere Herangehensweise da ist, dass wir uns wirklich einzelne Elemente aus diesem großen Wohlbefindensbegriff herauspicken möchten und uns diese dann wirklich sehr zentral und fokussiert anschauen möchten. Beispielsweise Themen wie die Zufriedenheit, vielleicht auch der Stress am Arbeitsplatz, um jetzt mal zwei Beispiele zu nennen, um dann wirklich verstehen zu können, wie hat es auf diesen einen Aspekt einen Einfluss. Was man grundsätzlich natürlich auch machen kann und was in vielen Unternehmen, glaube ich, auch schon gemacht wird, ohne dass man das vielleicht unbedingt unter Wohlbefindensforschung da sehen würde. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man eben durch Umfragen oder Mitarbeiterbefragungen Informationen sammelt über eben gewisse Aspekte. Das hängt dann oftmals damit zusammen, was ist denn so die Strategie? Da geht es oftmals um so Umfragen wie, was ist die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter? Was würden die sich denn gerne wünschen als neue Aspekte in unserer Kultur? Und da gibt es auch einige Fragebögen, die beispielsweise empfohlen werden von NGOs vor allem, um da sozusagen Wohlbefinden messbar zu machen. Und vieles davon wird schon in den Unternehmen genutzt und wir würden dann natürlich gerne, wenn es die Situation zulässt, auch im Rahmen von eben wiederholten Abfragungen das eben begleiten, indem wir beispielsweise, wenn in einer neuen Abteilung ein System eingeführt wird, vor der Einführung, aber auch nach der Einführung und vielleicht mal noch ein halbes Jahr später oder so, dann einfach ein paar dieser Teildimensionen abfragen wollen, um dann einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich das dann verändert, ob es da Auswirkungen gibt. Natürlich ist es schwierig, da immer kausale Zusammenhänge dann direkt herzustellen, weil man natürlich im Feld ist. Sprich, es gibt auch andere Faktoren, die einen Einfluss haben. Aber eine gewisse Indikation kann das dann durchaus eben geben.
Was wir natürlich dazu noch machen, dass wir eben bei uns im Labor auch in sehr kontrollierten Settings auch dann beispielsweise Biosignale aufnehmen können und darüber dann eben zusätzlich zu diesen Selbsteinschätzungen, wie gestresst bin ich gerade, wie zufrieden bin ich, auch einfach physiologische Daten sammeln können, die dann Zustände während so einer Nutzung von so einem Tool auch nochmal auf einer neuen Ebene untersuchen können. Und dadurch kriegen wir natürlich auch nochmal Informationen, wie wirken sich diese Tools in einem sehr isolierten Setting aus. Das spiegelt natürlich nicht wider, was dann im echten Arbeitsleben passiert, aber es ist zumindest mal ein Anhaltspunkt, dass man sagen kann, okay, wir sehen zumindest diesen isolierten Effekt und wie wirkt er sich dann im Gesamtkontext aus.
2025 gestartet läuft das Mensch-KI-Forschungsprojekt bis 2028. Dann sollen die Ergebnisse nicht nur den Partnerunternehmen, sondern allen Interessierten zur Verfügung stehen.
Was wir uns auf jeden Fall vorgenommen haben, ist, dass wir eben mit unseren Industriepartnern Forschungsprojekte sowohl im Feld als auch im Labor durchführen. Idealerweise mindestens eine größere Studie, wo wir uns die Einführung oder auch Anpassung eben eines Systems oder vielleicht sogar auch mehrere Systeme pro Industriepartner ansehen können und das wirklich über eine Zeit beobachten können, aber auch eben sehen können, wie eben so Aspekte des personalisierten Lernens einen Einfluss haben können. Die erste Sache, die wir da 2028 gerne haben möchten, sind wirklich einfach Studienergebnisse. Eine andere Sache, die wir gerne machen möchten, ist das Thema Transferkonzepte. Wir haben natürlich die Chance, mit drei Industrieunternehmen zusammenzuarbeiten, was wir super toll finden und was, glaube ich, sehr, sehr wertvoll ist. Aber das sind natürlich nicht die drei einzigen Unternehmen. Und das ist uns durchaus bewusst und wir fänden das auch sehr schade, wenn es dann dabei bleibt, dass wir für drei Unternehmen nur was geschaffen haben. Und deswegen arbeiten wir da beispielsweise auch sehr stark mit dem UIG zusammen. Das ist Usability in Germany. Das ist letztendlich ein gemeinnütziger Verein, der sich damit beschäftigt, wie man menschzentrierte, gestaltete Systeme im Unternehmen einführen kann. Und eben auch menschzentriert gestaltete künstliche Intelligenzlösungen. Und die Idee ist eben dabei, dass wir gemeinsam mit denen eben uns auch Transferkonzepte überlegen, also wirklich Handlungsanweisungen, Vorgehensmodelle, vielleicht auch Beschreibungen für Workshops, Open-Source-Systeme, die dann auch anderen Unternehmen helfen können. Deswegen wollen wir da eben explizit mit anderen kleineren, mittelständischen Unternehmen auch in Austausch gehen, um zu verstehen, wie wir unsere Ergebnisse auch für die nutzbar machen können. Also nicht nur wissenschaftliche Publikationen, sondern eben auch diese Transferkonzepte, um die Ergebnisse in den Industriepartnern, aber auch anderen Unternehmen nutzbar zu machen, auch außerhalb des Projektrahmens und der Projektlaufdauer.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.